Amen. Danke dir, Susi. Super. So, jetzt nehme ich das Ganze ein bisschen büscheln. Ich hoffe, ihr habt viel Zeit, weil, wie gesagt, letzte Woche hatten wir 21 Verse, heute sind es 22 Kapitel. Ja, wir sind gut. Ja, das Buch der Könige. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir eben gelöselt haben. Und ich bin da hinten gesessen und habe zu Jesus gebetet und gesagt, bitte nicht Altes Testament, bitte nicht Altes Testament. Ich habe irgendeinen coolen Brief oder so und Gott hat es nicht erhört, aber er weiß ja, was er tut. Für mich war bis vor kurzem das erste Buch der Könige so ein Buch, wo ich eher ein bisschen frustriert war, wenn ich es gelesen habe, als dass es mich aufgebaut hat. Es ist die Geschichte von den Königen von Israel und Juda, von Königen, die auch viel falsch gemacht haben, von Machtstreit, von Kämpfen, von Krieg, von herrischen, manipulierenden Müttern und Ehefrauen. Es ist also wirklich sehr viel, wo man denkt, ja, so soll es nicht sein. Und ich habe mir schon überlegt, wenn das Buch jetzt heute neu rauskäme, würde man es nicht verteufeln als Christen oder fände man es wirklich lässig. Und ich habe mich auf den Weg gemacht und habe mir gedacht, ja, eigentlich kann ich es ja lieber, wenn es strategischer Kampf ist, wenn es überhaupt Kampf sein muss. Und Königshäuser finde ich dann auch eher, ich bin ja eher der Sissi-Typ, gell? Und man denkt, da hast du eine schöne Königin und die erobert sofort das Herz vom ganzen Volk und dann tut sie Gutes und verändert irgendwo das Leben von den Leuten im Land. Und genau, und dann die erste Könige, dann kommt man ein bisschen auf die Welt. Und ich habe gemerkt, wie Gott mich ganz neu berührt hat, weil er mich aufgerufen hat und zu mir gesagt hat, find mich in dem Buch. Schau mal, was ich mache. Schau nicht so sehr auf das, was die Könige machen, wie sie sich verhalten, was sie gut oder was sie schlecht machen, sondern erkenne mich. Und ich habe gemerkt, das ist wirklich ein Gott ganz neu kennenlernen gewesen für mich jetzt, das Buch. Und ich lade euch auch ein jetzt. Wir werden durch das ganze Buch durchgehen. Ich werde Sachen ganz schnell überwinden. Ich werde zum Teil Einzelheiten haben, aber ich lade dich wirklich ein, hör ein bisschen mit dem Ohr, was tut Gott in der ganzen Geschichte, und ich glaube, es wird ein sehr motivierendes und sehr begeisterndes Buch dann. Starten wir mal, dass wir überhaupt ein bisschen wissen, wo finden wir das Buch in der Bibel, und ich weiß, es ist jetzt alles ein bisschen klein, aber ich erkläre es euch. Also, wenn wir mal ganz von vorne anfangen, Adam, Eva, dann kommt mal der Abraham, der Jakob, der Isaac, es kommen die 10 Stämme, es ist der Mose, wo mit dem Volk zuerst in die Wüste geht, es ist der Josua, wo er das Land neu einnimmt und wirklich das, was das Land, das Gott schon so lange verheißen hat und endlich das Land, wo sie einnehmen können, mit kriegen. Dann gibt es eine Zeit, wo es Richter gibt, wo einfach Recht sprechen, aber in dem Sinn nicht wirklich Führer vom Volk, und dann bildet sich das Volk Israel ein, alle anderen Völker haben Könige, wir werden doch auch gern König, und sagen zu Gott, wir möchten einen König. Und Gott sagt, ja, ich finde es nicht so eine gute Idee, weil ihr müsst wissen, das ist nicht bloß gut, man muss dem König Abgaben zahlen, ihr seid viel eingeschränkter, ihr habt nicht mehr so viele Freiheiten, das ist alles viel, viel enger mit dem König. Und aber sie wollten es unbedingt. Sie haben gesagt, moll, alle haben einen König, wir wollen auch einen König. Und dann kam der Saul, der nicht ganz so einen guten Start hatte, wie wahrscheinlich viele von euch wissen. Und danach der David, der ganz wichtig ist eigentlich für unser Buch jetzt auch noch, weil sehr viele oder die meisten von den Königen immer am David gemessen werden. Von David heißt es, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er ist wirklich ein König, der das Königtum so ausgelebt hat, wie Gott sich's eigentlich denkt hat. Wenn wir schon einen König haben, dann so. Dann wär's cool. Dann profitieren alle davon. Und deswegen werde ich zwischendrin auch immer mal wieder zum David zurückkommen. Auch wenn er bloß noch im ersten Kapitel eigentlich lebend erwähnt ist in der erste Könige. Es sind sehr viele Bücher, die parallel dazu laufen oder eben eigentlich mit in diese ganze Sparte gehören. Es ist eben vorher kommen die Samuel-Bücher und dann die Chronik, wo eben schon die Geschichte anfängt, eigentlich mit Saul und mit David. Und dann so zwischen erster und zweiter Chronik setzt der erste Könige ein. Es ist Geschichtsschreibung in dem Sinn. Es sind wirklich die Könige von Israel und von Juda. Das einzige Buch, wo von beiden berichtet, also nicht bloß von den jüdischen Königen, sondern von Israel und von den jüdischen Königen. Dann kommt natürlich in dieser Zeit die Psalme, wo der David Mitautor ist, wo der Salomo Mitautor ist. Es kommt das Hohelied der Liebe, Song of Solomon, eben vom Salomon wahrscheinlich geschrieben. Es ist der Prediger mit drin, auf den ich auch noch zurückkommen würde, den man eigentlich auch im Salomon zuschreibt. Und die Sprüche, wo eben auch sehr viel Weisheit ist. Salomon verbindet man ja meistens mit der Weisheit. Also das sind eigentlich alles Bücher, die man auf eine Art noch mit betrachten muss, wenn man das erste Buch der Könige liest. Von daher braucht man noch ein bisschen länger, weil sie kommen eben alle mit dazu. Gut, aber soweit mal einfach von den Jahreszahlen noch. Thomas hat es letzte Woche schon gesagt, damals hat man rückwärts gezählt. Wir sind ungefähr jetzt in der Zeitspanne von 980 vor Christus bis dann die letzten Könige. Es geht dann eben noch weiter bis etwa 600 vor Christus von der Zeitspanne. Aber da gehe ich nachher ein bisschen weiter noch drauf ein. Ja, dann können wir gerade mal schnell schauen. Ja, vielleicht der Start vom Buch der ersten Könige. Kannst du die Folie eigentlich wieder wegtun? Sie startet mit dem letzten Lebensabschnitt von David. David, der eigentlich schon alt, gebrechlich ist, nicht mehr so richtig mag. Und es geht darum, wer wird der Nachfolger von David. Und da fühlt sich natürlich sein zweitältester Sohn, der Adonia, eigentlich berufen. Es gab schon den Absalom, der eigentlich König werden wollte, war der älteste Sohn, der ist seinem Vater in den Rücken gefallen, hat David sogar aus Jerusalem verjagt, hat sich Königsherrschaft eigentlich an sich gerissen und gesagt, ich möchte König sein. Und der ist in dem Ganzen dann leider gestorben, sehr zum Schmerz auch von David. Der nächstältere Sohn wäre der Adonia. Aber das war nicht Gottes Idee. Er hat von Anfang an gesagt, ich möchte, dass der Salomo König wird. Und Adonia hat das überhaupt nicht lässig gefunden, natürlich. Er hat auch versucht, einfach sich selber zum König zu machen. Er hat ein paar Priester und Gelehrte um sich geschart und hat gesagt, komm, wir gehen, wir machen das Krönungsfest, wir opfern Gott, wir loben ihn und ich werde als König eingesetzt. Also er wollte sich mehr oder weniger selber als König einsetzen. David ist das berichtet worden vom Nathan und von der Bathseba, einer seiner Frauen, der Mutter vom Salomon. Und die haben ihm gesagt, hey, hast du nicht gesagt, der Salomon soll mal König werden, was ist da? Und dann hat der David gesagt, ja, auf jeden Fall. Und hat gerade alles in die Wege geleitet, dass Salomon König wird. Und was ganz spannend ist in dem, zeigt eigentlich schon so das Erste, wo ich von Gott ganz begeistert bin. Weil, weiß nicht, wer die Geschichte von Bathseba und David kennt, die Beziehung ist aus dem Ehebruch entstanden. David hat die Bathseba gesehen, hat sich gedacht, oh wow, das ist jetzt noch ein Schöne. Er hat mit ihr geschlafen und daraus ist ein Kind entstanden. Und dann hat der David natürlich Panik bekommen, hat sich gedacht, oh, wenn das rauskommt und so, dann hat er ihren Ehemann umbringen lassen, so mal schnell im Krieg, beziehungsweise ihn ins Messer laufen lassen, eigentlich dafür gesorgt, dass er fällt im Krieg. Hat sich also sehr, sehr tief verschuldet, bei Gott aber Buße getan und wirklich gesagt, hey, ich hab vor dir gesündigt, ich habe vor Menschen gesündigt. Der Nathan hat ein bisschen nachgeholfen als Prophet und ihm einen Spiegel vorgehalten und denkt, was wirklich. Und daraufhin hat der David eben Buße getan, ist zurück zu Gott, hat gesagt, bitte vergib mir. Und der Sohn, der aus diesem Ehebruch entstanden ist, ist gestorben dann. Aber der zweite Sohn von der Bathseba war eben der Salomon. Und es heißt eigentlich, finde ich eben eine schöne Geschichte, der David ist zur Bathseba gegangen, als der erste Sohn gestorben ist und hat sie getröstet und in der Nacht ist dann der Salomon entstanden. Ist eigentlich noch schön. Und Salomon hat den Beinamen, er hieß Jedidja, das heißt Gottes Liebling. Und ich finde es eben super, dass Gott eigentlich aus so einer Geschichte, wo ich eigentlich, ja, eigentlich schlimm finde, eben Ehebruch, Mord, wo drin verwickelt ist, und daraus entsteht ein Kind, wo einfach Gott super findet und so, wo es heißt, es ist der Liebling von Gott. Und so oft denkt man uns ja, ja, wir haben einfach einen schlechten Start gehabt oder mega durcheinander in der Familie und da kann überhaupt nichts Gutes draus passieren. Und Gott sagt, mal genau den Bub, genau aus dem möchte ich mega viel machen, den möchte ich segnen, mehr als alle anderen. Und mich hat das schon mal begeistert und man dachte, wow, das ist jetzt wirklich genial, wie Gott ihn sieht in dieser ganzen Geschichte. Der David hinterlässt ein Riesenreich, Er hinterlässt Reichtum, er hinterlässt Frieden für den Salomo, also wirklich der beste mögliche Staat. Er hinterlässt den Bauplan für den Palast und für, nicht für den Palast, für den Tempel, wo er eigentlich selber bauen wollte. Und Gott hat gesagt, nein, lass doch den Salomo den Tempel bauen. Also sehr, sehr guter Staat. Und er hinterlässt auch einen sehr guten Ratschlag für seinen Sohn. Und wenn wir vielleicht gerade mal den ersten Bibelvers einblenden können. Der steht im, ja, war richtig. Gerade im Kapitel 2. Ah ja, super. Mann. Also, ich habe es sonst auch da. Oh, super. Also, David sagt zu seinem Sohn noch, kurz vor seinem Tod, ich gehe hin in den Weg der Welt. Also, er sagt eben, ich werde jetzt bald sterben. Sei getrost und sei ein Mann, was immer er damit auch sagen wollte. Und wandel in den Wegen, halt die Satzungen, Gebote und Rechte und Ordnungen, die wir vor Gott haben. Die Ordnungen, die im Gesetz von Mose geschrieben stehen, die uns hinterlassen sind, damit der Herr sein Wort erfüllt, das er über mich geredet hat. Und da war die Zusage eigentlich von Gott an ihn, dass er gesagt hat, wenn deine Söhne treu sind, wenn sie mit ihrem ganzen Herzen bei mir sind, dann möchte ich sie segnen und es wird nie ein König, es wird nie an einem Nachfolger auf dem Thron Israels führen, es wird immer die Nachfolger von David auf dem Thron Israel sein. Also ein sehr guter Tipp, wo er wirklich sagt, das ist jetzt mal das Allerwichtigste. Wandel in dem, halte dich an das, was Gott von dir will und du wirst sehen, alles wird dir gelingen. Jetzt, um das richtig zu verstehen, muss man noch ein bisschen zurückgehen, was sagt dann das Gesetz des Mose wirklich? Und da könntest du gerade mal den nächsten Vers noch bringen, finden wir im 5. Mose 5 bis 6, wo das ist der Anfang der 10 Gebote und der startet, wo es heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst dir kein Bildnis machen von irgendeiner Gestalt, du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetaten der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Und das ist ein Punkt, den wir jetzt durch die ganzen Könige wiederfinden würden. Gott, wo über Generationen und Generationen einfach segnen will und segnen will und segnen will, einfach weil mal einer da war, wie der David, der nach dem Herzen Gottes gelebt hat. Und man merkt, es ist immer wieder, Gott kommt immer wieder zurück auf diese Gnade und sagt, ja, es war jetzt nicht so gut, was du gemacht hast, aber um deines Vaters willen segne ich dich doch jetzt weiter. Es ist natürlich aber auch die Warnung, wo es heißt, wenn du nicht auf diesen Wegen wandelst, kann es auch sein, dass deine Kinder trifft. Wobei wir also gerade im ersten Buch der Könige merkt, Gott möchte einfach gnädig sein und er sagt, ich möchte eigentlich nicht, dass die Kinder unter dem leiden, was der Vater gemacht hat. Und es hat einige Situationen, wo es dann eben wirklich heißt, ja, aber Gott macht wirklich einen Cut und sagt, der Vater hat Schlechtes gemacht, aber jetzt ein Neuanfang für den Sohn. Das wichtigste Gebot, auch noch im 5. Mose, wo das Ganze zusammenfasst, auch die 10 Gebote, sehen wir dann am nächsten noch. Ist der Abschluss eigentlich von den ganzen Latte an Gebote, die wir finden, wo es heißt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Wirkliches Kernstück, das, wo wir von Jesus auch kennen, er wird immer wieder gefragt, was ist denn das wirklich das wichtigste Gebot? Und Jesus kommt genau auf das zurück und sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben mit allem, was du bist, mit Herz, mit Verstand, mit Seele, einfach mit allem. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen. Also gib's weiter, rede davon, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du unterwegs bist, ob du schläfst oder wachst. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Soweit die Voraussetzungen. Also der David auch sagt, halte dich daran, lieb deinen Gott, bet keine anderen Götter an, aber wirklich das Kernstück, hab dieses Herz bei Gott, gib alles für ihn und alles wird dir gelingen. Ja, der Salomo steht da und ich habe schon gesagt, ein riesen Reich, das er da hat. Und er ist ein bisschen überfordert, er ist noch sehr jung. und denkt sich so, wow, jetzt ist wirklich eine Riesenaufgabe, die auf mich zukommt. Und er hat das Erlebnis mit Gott, wo Gott ihm in der Nacht erscheint und sagt, bitte mich, was immer du auch willst, ich werde es dir geben. Und das ist jetzt auch ein Vers, wo wir uns gerne noch anschauen, was Salomon dann bittet. Die meisten werden das kennen, das ist so das typische Gebet der Salomon. Es hat ein bisschen Anlaufzeit, wo der Salomon sagt, ja, du hast ja schon meinen Vater gesegnet. Und mein Vater war eben der, wo immer echt war, wo dir nichts vorgeheuchelt hat, wo dir treu gedient hat. Und dann heißt es, ja, und jetzt hast du mich zum Nachfolger gemacht. Ich bin noch jung und unerfahren. Ich weiß nicht, wie ich diese große Aufgabe bewältigen soll. Hier stehe ich inmitten eines Volkes, das du, Herr, als dein Volk angenommen hast. Es ist so groß, dass man es weder zählen noch schätzen kann. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich gerechte Urteile fälle und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst so ein riesiges Volk führen? Und mich hat das sehr berührt, irgendwo der Salomon, wo wirklich ganz offen zugibt vor Gott und sagt, hey, jetzt bin ich wirklich überfordert, ein Riesenvolk, alles, was mir mein Vater hinterlassen hat und wie soll ich das überhaupt schaffen? Und er geht genau an die richtige Adresse, nehme ich zu Gott und sagt, hey, überfordert, ich brauche dich, schenk mir doch das Herz, wo immer nach dir fragt, dass ich mich an das zurückerinnern kann, immer, immer, mein Leben lang, was mein Vater gesagt hat, geht zurück. Gehorch Gott, lauf auf seinen Wegen und er merkt, ich kann das gar nicht, ich brauche Gottes Hilfe dazu. Und Gott liebt natürlich den Wunsch und sagt, super, cool ist der Wunsch, den man haben kann und ich wollte dir alles, um was du nicht gebeten hast, Reichtum, Wohlstand, wollte ich dir zusätzlich geben. Schauen wir uns doch mal kurz an, wie groß das Reich wirklich war, das er da hatte, dann verstehen wir wahrscheinlich auch besser, warum ihm so Angst war. Rechts sehen wir Israel, wie es heute ist, mit dem Westjordanland noch dazu, also wo er eigentlich nicht wirklich das ehemalige Samarien übrigens, für den, wo es interessiert, und links das Reich, wie es war zu Davids Zeiten. Und ich habe leider jetzt nicht den selben Maßstab gefunden, aber wenn man es jetzt versuchen würde, hier einzuzeichnen, es geht also hier unten noch wesentlich weiter, ein Stück von Ägypten noch dazu, dann der ganze Teil eigentlich westlich Jordanien, womit dazugehört hat, ein großer Teil von Syrien und noch Teile vom Libanon. Also wirklich ein riesiges, riesiges, riesiges Reich. Wo man heute sagt, ja, also eigentlich kleines Israel, damals wirklich riesengroß. Also es war wirklich eine Aufgabe, die der Salomon da vor sich hatte. Es waren auch sehr viele Friedensbünde, wo der David noch hatte, also Völker, die David unterworfen haben, die eben auch sich in dem Reich noch mitbewegt haben, die zum Teil dann Frondienste, Arbeiten für ihn verrichtet haben, die zum Beispiel auch geholfen haben dann am Bau des Tempels beziehungsweise Vorarbeiten gemacht haben. Also er hatte wirklich viel, viel, viel zu tun. Zudem kam ein riesiger Reichtum, eben wie es Gott ihm zugesagt hat. Wenn man liest, wie er den Tempel baut, dann kriegt man solche Augen und denkt sich einfach, das kann ja gar nicht sein. Das ist irgendwo Tonnen, Tonnen, Tonnen an Holz, an Gold, an Kupfer. Der Salomo war der Erste, der angefangen hat mit Kupferhandeln eigentlich. Er hat den Abkommen mit dem Tyrus von Phönizien, der ihm Holz geliefert hat, war ein Freund von David eigentlich damals schon. Und eben auch Kupfer, also das sind auch handelstechnisch unglaublich, was man sich also damals, die ganze Welt, kann man wirklich sagen, hat damals auf Israel geschaut, auf die Größe, hat gestaunt. Zudem hat Salomo eigentlich, wie er es sich gewünscht hat, Weisheit bekommen. Und zwar wirklich auch so, dass es die Leute einfach in Staunen versetzt hat, dass sie sich gedacht haben, das kann ja gar nicht sein, dass ein Mensch so viel Weisheit hat. Es sind Leute gekommen, wo ihm einfach Fragen gestellt hat. Er hatte Richtsprüche gemacht. Es kam zum Beispiel die Königin von Saba, wo gesagt hat, ja, alles redet von dir, von deinem Prunk, von deiner Weisheit. Und dann hat sie ihm knifflige Fragen gestellt und er hat die so ganz salopp mal beantwortet und dann hat er ihr den ganzen Palast gezeigt und den Tempel gezeigt. Und sie war einfach so, das steht wirklich in der Bibel, es verschlug ihr die Sprache. Oder in einer anderen Übersetzung heißt, sie geriet außer sich. Also die war wirklich, die hat sich gedacht, wow, das kann ja gar nicht sein. Und für mich ist das auch so ein bisschen typisch eigentlich, wie wenn Gott sagen würde, jetzt zeige ich euch doch mal und dir mal, Salomo, was Überfluss heißt. Das ist jetzt wirklich das beste Beispiel in Gott, wo einfach gibt und gibt und gibt und gibt und es ist fast so, dass es unser Denken sprengt und du denkst, das kann ja gar nicht sein. So viel Prunk, so viel Gold, so viele Leute, wo der mitbauen, so viele Tonnensteine, wo verbaut werden, so viel Weisheit, so viele Frauen. Salomo hatte 1000 Frauen. Das ist dann da, wo es ein bisschen schwierig wird. Wobei ich eigentlich nur fast überzeugt bin, dass sich Gott nicht mal an den vielen Frauen gestört hat. Also es ist wirklich erst, also beim Salomo merkt man wirklich, Gott ist absolut kein Spielverderber. Er wird geben. Und der Knackpunkt an dem Ganzen, ne, war eben, dass einige seiner Frauen ihn zum Götzendienst verführt hat. Und da war eben dann der Bruch mit dem ersten Gebot, wo man eben gemerkt hat, er hat sich abgewendet vor Gott und das Ganze nimmt eine ganz andere Richtung, als wir es eben gerne hätten. Salomo hat angefangen, andere Götzen anzubeten, weil seine Frau, jede Frau, er hat eben fremde Frauen auch geheiratet. Das allererste schon war die Prinzessin von Ägypten. Er dachte sich, das wäre ein cleverer Schachzug politisch, Frieden mit Ägypten und so, noch ein Stückchen Land, das er gekriegt hat vom Schwiegervater. Genau, und das war eigentlich schon, drum prüfe, wer sich ewig bindet, kann ich nur sagen. Und er konnte nicht genug kriegen, er hat das wirklich voll ausgeschöpft und 1000 Frauen. Ich weiß schon gar nicht, ob man jemanden beneiden kann drum. Ich stelle es mir jetzt nicht so lässig vor. Aber immerhin, sie haben ihn verführt und es ist wirklich, der Salomo hatte leider kein so schönes Ende. Und trotzdem, hier kommt wieder die Gnade von Gott, der Segen vom David, wo zurückkommt und Gott eigentlich schon ankündigt und sagt, dieses Reich wird geteilt werden. Es wird nicht mehr ein einiges Israel geben, sondern es werden sich 10 Stämme abspalten. Die Prophetie ist eigentlich schon da, aber nicht mehr zur Lebenszeit vom Salomo, wo er einfach sagt, weil dein Vater David so viel Gutes getan hat, weil er mich so geliebt hat und um Davids Willen den Segen, wo Gott wieder verspricht, wo einfach auf dem Salomo bleibt und er eigentlich in dem Sinn friedlich sterben kann, ohne dass noch großes Unrecht oder Schlimmes passiert. Genau, das jetzt mal ein bisschen länger, weil da werde ich später kurz drauf zurückkommen. Jetzt versuche ich ein bisschen schneller durchgehen zu den anderen Königen. Wenn wir mal die nächste Folie haben können. Ah, noch der Tempel. Dimensionen kommen nicht ganz so raus. Der Prunk von innen habe ich leider kein Bild gefunden. Aber eine Riesenanlage und eben wenn man dann liest, wie viel Gold, wie viel Kupfer da drin war, ganz, ganz fantastisch. Und dann die nächste Folie bitte. Genau, hier haben wir alle Könige, die im ersten... Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Nein, ich versuche das Ganze jetzt ein bisschen schneller zu machen. Und ihr seht schon, rechts habe ich dann immer so ein bisschen... die Smileys eigentlich die Könige, wo noch das getan haben, was Gott von ihnen wollte, zumindest in großen Zügen. Und die, wo leider überhaupt nicht in dem gelaufen sind, was Gott sich gewünscht hat. Erstens der Nachfolger vom Salomo. Da kommt also dann der große Cut, ist der Rehabiam, Sohn vom Salomon, wo das Reich übernimmt nach ihm und aber auch leider nicht so clever anfängt, dass die Leute von verschiedenen Stämmen kommen zu ihm und sagen, hey, also unter Salomon, wir haben so viel Abgaben zahlen müssen, wir sind so unterdrückt worden, wir können nicht noch mehr geben. Dein Vater hat uns wirklich geknechtet, also sieht man auch mal so ein bisschen die negativen Seiten vom Salomon. Und gib uns doch wieder mehr Freiheiten, lass uns weniger Abgaben zahlen, eigentlich der Schrei wie heute auch, weniger Steuern und so. Und er geht zuerst zu seinen alten Ratgebern, die noch von Davids Zeiten eigentlich übrig waren, fragt sie, was soll ich machen? Und die sagen, ja, du musst dem Volk Gutes tun, du musst ein bisschen nachlassen. Und dann geht er noch und fragt seine neuen jungen Freunde, was sie meinen. Und die sagen, nein, du musst noch viel strenger sein. Und genau das macht er dann leider. Also er hält sich nicht an den Rat der Alten, sondern hört auf die Jungen. Und da gibt es den Bruch, wo wirklich die 10 Stämme, die ja auch bei David, David war zuerst König über Juda übrigens, Juda und Benjamin. Und die 10 Stämme fanden David dann einfach so super, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen, dass du für uns alle König bist. Sie hatten besondere Abkommen mit David. Und jetzt waren sie so weit, dass sie gesagt haben, hey, was haben wir mit dir zu schaffen? Wir wollten dich nicht mehr als König. Und da kam schon der Nächste dann, der parat stand, Jerobeam heißt er, der prophetisch auch eingesetzt worden ist durch Gott beziehungsweise durch einen Propheten, der ihm das verheißen hat und hat gesagt, du wirst König über 10 Stämme. Ich werde dich einsetzen, ich werde im Salomo beziehungsweise im Hause Davids eigentlich diese 10 Stämme erreichen. Und sie spalten sich eben ab und schließen sich dem Jerobeam an. Der Rehabeam ist sauer, möchte in den Krieg ziehen. Und da kommt dann die Botschaft vom Thomas letzte Woche wieder ins Spiel, wo es heißt, zieh nicht gegen deine Brüder in den Krieg. Es kommt ein Prophet und sagt ihm das wirklich, du sollst nicht gegen deinen Bruder kämpfen. Und dann lässt er das wirklich, aber sie sind eigentlich die ganze Zeit verfeindet, solange sie leben. Das mal das Wichtigste, Jerobeam fängt eben dann auch gerade an, sagt, wir brauchen eigene Heiligtümer, er baut Kälber, er baut so kleine Tempel, wo er sagt, wir können nicht immer nach Jerusalem, wir wollen eh mit ihnen nichts zu tun haben, wir bauen eigene Anbetungsstätten, zieht sich natürlich so den Zorn von Gott auch auf sich und verliert dadurch dann sein Königtum. Auf jüdischer Seite noch 2 Könige, Abia und Asa. Abia war auch so ein bisschen eigentlich nicht genau das macht, was Gott will, wo Tempelhuren einsetzt, wo auch krumme Sachen sagt, aber ich glaube, es lohnt sich gar nicht groß über ihn zu reden. Der Asa, wo sich zurückerinnert an das, was Gott eigentlich wollte, er entlässt seine Mutter aus ihrem Dienst, weil er sagt, die betet auch nur falsche Götzen an. Also das ist der eigentlich, wo Juda wieder zurückführt auf den richtigen Weg. Dann kommen vom Stamm Israel Könige, wo alle nicht wirklich so, ja, der eine bringt den anderen um und dann kommt der nächste und der eine regiert bloß eine ganze Woche. Und es heißt eigentlich immer bloß, ja, sie taten auch nicht, was Gott gefiel, sie beteten falsche Götter an. Und dann noch 1-2 Kämpfe, die sie geführt haben und damit hat sich's eigentlich schon gegeben. Den König, den man dann wieder besser kennt, ist der Ahab. Und da kommt dann auch der Elia ins Spiel. Ahab war ein sehr, von der Persönlichkeit, sage ich mal, schwacher König war, mit wenig eigenen Ideen, eigenen Vorstellungen, wie er es gern hätte, sehr einfach beeinflussbar. Und leider hatte er eine sehr herrische Frau, die eben ihren Kult durchgezogen hat, es war eine Sidoniterin, die Baal vergöttert hat und sie hat dann einen riesen Baalskult aufgebaut und wirklich gesagt, jetzt beten wir doch Baal an, ist eh viel besser als euren Gott, den ihr da habt. Und sie hat das ganze Volk zur Baalsanbetung, zur Götzenanbetung verführt. Der Elia wird als Prophet berufen vor Gott und Gott schickt ihn wirklich und sagt, geh, und sag ihm Ahab, du liegst im Fall total falsch. er kommt und verkündet, es wird nicht mehr regnen. Er spricht wirklich einen Fluch aus. Und das ist also, ja, es ist schon eine rechte Botschaft, wo ich mir denke, wow, Elia, wo geschickt wird, wo sicher keine Freunde hat, wo man die Stimme erhebt und sagt, hey, ihr seid im Fall falsch. Und verkündigt dann wirklich eine Trockenzeit, wo das ganze Volk sehr einen Anschlag bringt. Der Ahab ist stinkesauer auf ihn und Elia muss fliehen. Wird in der Zeit ganz super von Gott versorgt. Zuerst von Raben eigentlich am Fluss. Dann zieht er weiter, verlässt das Land, wird versorgt von einer Witwe. Ganz coole Storys, aus denen man ganz viel lernen kann, aber ich möchte eigentlich gar nicht groß darauf eingehen. Was noch wichtig ist in diesem, dass es als der Elia wieder zurückkommt, ein Kampf gibt zwischen den Baals-Propheten und den Aschera-Propheten und eben im Elia. Der sagt, jetzt werden wir doch mal sehen, wer wirklich Gott ist. Auch eine coole Story, gerade denke ich mal auch mal für die Kinder, sie lieben es ja auch. Und dann ist dieses schöne Ding, wo es einfach 2 Altäre gibt, der eine für Baal und den anderen eben für den Gott Israels und 800 Propheten, wo um diesen Baals Altar rumtanzen und sich ritzen und in Euphorie rein und sagen, Gott, komm doch, lass Feuer vom Himmel fallen, nimm unser Opfer an. Und der Elia, wo eigentlich daneben steht und lacht und sich denkt, nein, kann ja gar nicht sein, wo über seinen Altar noch Wasser drüber schütten lässt und sagt, ja, jetzt schauen wir mal, wer Gott ist. Und plumps fällt's Feuer und verzehrt nach wenigen Minuten eigentlich sein Opfer. Also ganz souverän Gott, wo da eingreift und wirklich sagt, hey, ich bin doch Gott. Ich allein. Also Gott, wo sich auch immer wieder zeigt, wo Zeichen und Wunder tut und versucht eigentlich sein Volk drum ringt, dass das Volk doch versteht, das Gute kommt von ihm. Er allein ist der wahre und lebendige Gott. Isabel macht auch, ja, das ist die Frau vom Ahab, macht eben auch sonst noch sehr viel, sie wickelt noch einen Mord ein, also sie bringt wirklich das ganze Haus Israel total in Verruf und zu einem Bruch mit Gott. Und trotzdem in alledem ist ja wieder spannend, wie Gott einfach zwischendrin versucht zu segnen und wieder versucht, Gnade zu geben. Der Ahab zieht in den Kampf gegen den Ben-Hadad von Aram. Und Gott schenkt ihm den Sieg. Und es heißt wirklich, Gott schenkt ihm den Sieg, dass Ahab versteht, dass eben Gott allein Gott ist. Und ich denke mir auch wieder, also ich hätte ihn ja schon lange aufgegeben, ich hätte schon lange gesagt, nee, Ahab, mit dir kann man nichts anfangen, fertig, aus, nach all dem, was gelaufen ist. Jetzt habe ich mich sogar irgendwie groß gemacht mit dieser durch den Elia habe ich wirklich gezeigt, Elia heißt übrigens, Jahwe ist Gott, also das war sein Programm. Und seine Message, Jahwe ist Gott. Und Ahab, wo eben sich eigentlich überhaupt nicht dran hält, sich immer wieder von seiner Frau beeinflussen lässt und trotzdem schenkt Gott ihm den Sieg. Und er möchte ihm sogar nochmal den Sieg schenken. Und der Ahab macht eigentlich das Dümmste überhaupt. Er verbündet sich mit seinen Feinden, wo Gott gesagt hat, nein, lass dich mit den Feinden nicht ein. Und es kommt also wieder zum Bruch, wo ich mir denke, nein, es ist wirklich unglaublich. Gott möchte immer wieder segnen, er kann es einfach nicht lassen. Trotz dem Mann, wo er eigentlich nichts richtig macht, kann man mal sagen. Und er will einfach seine Gnade schenken. Die letzten zwei Könige, wo wir unten noch haben, Josaphat und Ahasja, die jüdischen Könige, eben die haben sich zusammengerauft. Wie man sieht, die letzten zwei sind wirklich die, wo wieder zurückkommen zu Gott, wo anfangen, Tempelhuren eben wieder abschaffen, wo wieder sagen, hey, wir müssen bloß Gott anbeten. Allerdings haben sie immer noch Höhenheiligtümer, wo eben auch geopfert wird. Aber sonst sind sie mehr oder weniger in Gottes Plan. Und ganz unten noch der Ahasja, wo ja, das Typische, also wenn ich es euch jetzt vorlesen würde, würde es eben heißen, Ahasja, er ist geboren, seine Mutter hieß so und so und er tat, was der Herr verabscheute und noch ein Krieg und fertig, dann kommt der Nächste. Also so liest sich's mal, also es kann frustrierend sein. Gut, das also zu den Königen. Noch zum Buch an sich, der Verfasser, man fragt sich ja, wer hat das geschrieben? Es ist speziell geschrieben, weil eben es ist das einzige Buch, wo jetzt nicht bloß die jüdischen Könige und nicht bloß die israelischen Könige begutachtet, wie zum Beispiel Chronik schreibt eigentlich schwerpunktmäßig über die jüdischen Könige, sondern es ist jemand, wo beides sieht, wo geschichtliche Sachen reinbringt, aber doch nicht so stark. Also wenn man eine Chronik liest, hat man viel mehr Details. Aber es ist jemand, der seinen Schwerpunkt darauf setzt, wie tut der König, was Gott gefällt oder nicht. Das ist wirklich sein Maßstab. Er geht ein König nach dem anderen rum und alles, was den Autor interessiert, tut er, was Gott gefällt oder tut er eben nicht, was Gott gefällt. Und dann kommen einige kleine Geschichten dazwischen. Aber das ist eigentlich das, wo ihm wirklich auf dem Herzen ist und man vermutet, dass der Autor der Jeremia ist. Es ist nicht ganz sicher, aber man sagt auf jeden Fall ein Prophet, eben einer, wo einfach den Schrei von Gott so hat und wo eigentlich gar nichts anderes interessiert, als nur, ist der König am Herzen vor Gott oder ist er nicht am Herzen vor Gott? Und man merkt eben, alles steht und fällt mit dieser Frage, wen betet der König an, wen betet das Volk an, wem gibt es alle Rechte, wen liebt es eben? Gib alles, lieb deinen Herrn von ganzem Herzen. Auf wen vertraut's? Wo sucht sich's die Hilfe? Das ist eigentlich die große Aussage vom Buch. Jetzt, wenn man das anschaut, was können wir denn daraus lernen, dass wir nicht frustriert sind, wenn wir uns die Geschichte anschauen? Und ich merke, es ist ja eigentlich, es läuft genau gleich, wie es heute auch ist. Ich habe sehr viel Parallelen gefunden jetzt zu unserer Zeit. Es ist auch eine Zeit, wo eben Verantwortungsträger sich mehr um Macht, Positionen streiten, als dass sie wirklich dem Volk Gutes tun wollen. Viele, wo in falschen Mehrfach-Ehen und Zeug sich verstricken, wo um Geld hinterherrennen. Menschen, die eigentlich gar nicht eigene Verantwortung wollen, sondern eben an irgendwelche Pseudokönige abschieben und sagen, nee, mach du. Machen wir zum Teil sogar in die Gemeinde oder sagen mehr der Pastor, ich nicht. Es kommt viel falsche Anbetung, immer neue Götter oder jeder strickt sich so seinen eigenen Gott. Brüder, die verstritten sind, manipulierende Mütter und Frauen, die eben auch nur ans Ego denken, die falsche Götzen anbeten, Menschenfurcht, wo viel, viel mehr zählt als die Gottesfurcht. Und ja, ich merke auch immer wieder, ich glaube auch, wir Christen sind eben von dem nicht ganz, ganz feil. Also es sind sicher auch Situationen, wo ich mir denke, wir haben ganz ähnlich, wir haben eigentlich Reichtum und wir haben Wohlstand. Uns geht's mehr oder weniger gut, wir haben alles, was wir brauchen. Wir werden beschenkt von Gott, wir haben seine Gnade erkannt, wir sind berufen und trotzdem sind wir manchmal in den Situationen, wo wir einfach das Gefühl haben, ja, es müsste doch mehr geben, es ist doch nicht richtig. Und die Frage, wo mich am meisten bewegt hat, wo ich das Buch gelesen habe, ist wirklich, was ist denn mit dem Salomon passiert? Ein Mann, wo von Gott überreich beschenkt wird, wo beste Voraussetzungen hat, wo noch das Gebet der Gebete, die Bitte der Bitten stellt oder wo Weisheit bekommt. Der Gescheiteste vor allem, wo wirklich er weiß alles, er hat alles. Und dann schreibt er ein Buch wie die Prediger. Und vielleicht einfach ein ganz kurzer Auszug, Prediger 2, wo man mal ein bisschen hört, was so in ihm abgeht. Ich sprach in meinem Herzen wohl an, ich will wohl leben und gute Tage haben, aber siehe, das war alles eitel. Ich sprach zum Lachen, du bist toll und zur Freude, was schaffst du? Da dachte ich, mein Herz, mein Leib, na, ich glaube, es ist besser, wenn man es mit Hoffnung für alle kann, schon mal. Einfach nicht so schön zum Lesen. Doch eben wieder eher eine fremde Sprache. Also sagte ich mir, versuche fröhlich zu sein und das Leben zu genießen, doch ich merkte, auch dies ist sinnlos. Mein Lachen erschien mir töricht und das Vergnügen, was hilft es schon? Da nahm ich mir vor, mich mit Wein zu berauschen und so zu leben wie die Unverständigen. Doch bei allem sollte die Weisheit mich führen. Ich wollte herausfinden, was für die Menschen gut ist und ob sie in der kurzen Zeit ihres Lebens irgendwo Glück finden könnten. Ich schuf große Dinge, ich baute mir große Häuser und pflanzte Weinberge, ich legte Ziergärten und riesige Parks an für mich und bepflanzte sie mit Fruchtbäumen aller Art. Ich baute große Teiche, um den Wald mit seinen jungen Bäumen zu bewässern. Ich erwarb Knechte und Mägde zu denen hinzu, die schon lange bei uns lebten und zur Zeit meines Vaters in unserem Haus geboren wurden. Ich besaß große Rinder und Schafherden, mehr als alle, die vor mir in Jerusalem regiert haben. Meine Schatzkammern füllten sich mit Silber und Gold, mit Schätzen aus anderen Königreichen. Ich ließ Sänger und Sängerinnen an meinen Hof kommen und hatte alle Frauen, die sich ein Mann wünschen kann. So wurde ich berühmt und reicher als jeder, der vor mir in Jerusalem regiert hat. Und meine Weisheit verlor ich dabei nicht. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hatte sich gelohnt, ich war glücklich und zufrieden. Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür habe arbeiten müssen und ich erkannte, alles war letztendlich sinnlos, als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Und ich habe das gelesen und ich habe gemerkt, in mir kam ein tiefer, tiefer Schmerz, wo ich mir dachte, was bringt denn ein Mann, wo so vor Gott beschenkt wird, dazu, dass er so eine Depression fällt, dass er auf einmal das ganze Gute nicht mehr sieht oder es vielleicht sogar noch aussprechen kann, aber irgendwo nichts mehr bei ihm ankommt, ihm alles total sinnlos erscheint, er nicht mal mehr Freude dran hat, dass er was hat, was er weitergeben kann. Er sagt, was nützt mir denn das, wenn ich alles weitergebe und dann weiß ich nicht, was mein Sohn damit macht. Also es ist sehr, sehr frustrierend, wenn man den Prediger liest. Und ich habe gemerkt, ich war selber in einer Situation, wo ich so depressive Anwandlungen hatte, wo ich mein Leben überdacht habe und mir dachte, was mache ich eigentlich? Was löse ich aus? Und von daher hat es mich umso mehr bewegt. Und ich habe mir gedacht, da muss es doch einen Weg rausgeben. Ich habe mir gedacht, Mensch, wenn ich das Salomo wäre, wenn ich so beschenkt wäre, wenn ich alles hätte, was würde ich draus machen? Das wäre ja mega cool. Und auf einmal ist mir bewusst geworden, dass ich ja eigentlich genau das habe. Dass wir in einer Zeit leben, wo Gott eben kommt und zu mir gesagt hat, Annette, magst du jetzt regieren? Möchtest du jetzt für mich die Weisheit in die Welt tragen? Möchtest du jetzt für mich die Welt verändern? Möchtest du in meinem Überfluss leben? Und ja, mir ist ein Riesenschmerz gekommen, wo man dachte, Mensch, es ist ja genau das, oder, wo Gott mich dazu berufen hat, wo uns alle dazu berufen hat. Wo er sagt, hey, jetzt ist die Zeit, wo ihr regiert, wo ihr große Dinge tut, wo ihr Sachen baut, wo ihr, ich wollte euch überreich segnen. Es ist alles da. Ich wollte euch alles geben. In Gott wirklich, lese das Buch. Es ist immer wieder Gnad und Gnad und Gnad. Und ich habe mich an einen David erinnert, wo ich mir dachte, Mensch, der hat eigentlich auch vieles falsch gemacht. Der hat Ehebruch begangen. Aber das, was er wirklich, wirklich, wirklich sich zu Herzen genommen hat, dass er gesagt hat, ich zähle einfach, ich kenne den einen Gott und keinen anderen. Und alles, 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 was ich habe, was ich will, was ich brauche, was mich bewegt, das bringe ich vor den Gott. Und es ist diese Beziehung, die David zu Gott hatte, wo ihn, glaube ich, durchgetragen hat, durch alle das. Er hat sehr, sehr viel Schlimmes erlebt und eben, er hat auch Fehler gemacht, aber er wusste, bei Gott ist Gnade. Ich kann auch mit meinen Fehlern wieder zu ihm zurückkommen. Ich kann mir alles wieder abholen und die Gnade von Gott wird wieder fließen. Und das weiß David, trotzdem er im Alten Testament lebt. Also man kann wirklich nicht sagen, dass der Gott des Alten Testament ist, ein anderer sei als der vom Neuen Testament. Das ist immer noch der Gott von der Gnade, wo Überfluss geben will, wo reich beschenken will, wo Menschen beruft, wo er geben will und geben will und geben will, wo sehr, sehr langsam ist zum Zorn, aber sehr, sehr schnell zur Gnade und immer wieder Gnade schenkt und Gnade schenkt und Gnade schenkt. Und für mich ist einfach an euch eine Rieseneinladung, gehen wir zurück in diese Beziehung zu Gott, in die Beziehung, wo... Und ich wollte euch jetzt bewusst keine, ihr fragt jetzt vielleicht, ja, was muss ich denn machen? Muss ich mehr Bibel lesen? Muss ich mehr? Und mir ist so bewusst geworden, wenn wir sonst Beziehungen eingehen, sind wir so kreativ. Und wir sind so unterschiedlich. Und jede Beziehung ist ja wieder ganz anders. Und jeder von uns tickt anders. Und es gibt kein Punkt 1 bis 10, das wäre viel zu klein für Gott. Gott lässt sich nicht in ein Schema pressen. Gott ist so kreativ, er ist immer wieder neu. Das Einzige, was gleich bleibt, ist sein Geist, ist seine Güte, ist seine Liebe, wo schenkt und wo schenkt und wo schenkt. Und überlegen wir uns doch mal, was wir sonst investieren, wenn wir jemanden kennenlernen wollen, wenn wir zu jemandem eine bessere Beziehung wollen. Und wärme kreativ. Ich glaube wirklich, jeder hat seinen ganz eigenen Weg zu Gott in diese Beziehung. Aber alles, was wir tun, fällt und steht mit dieser Beziehung. Und für den einen heißt es, dass er jeden Tag spazieren geht und mit Gott redet. Für den anderen heißt es, dass er am Computer hockt und Gott gibt ihm coole Einfälle und er schreibt Weisheiten nieder. Es ist so individuell, wie wir Einzelne individuell sind. Aber es ist wirklich ein Gott, der ruft und ruft und ruft und wo nicht aufhören kann zu lieben. Und alles, was er will, ist, dass wir uns das erste Gebot wirklich, wirklich, vielleicht blenden wir es nochmal ein, ich habe es ganz am Schluss, so wie es Jesus formuliert hat, nochmal da, wo es wirklich heißt, lieb deinen Gott. Lieb deinen Gott mit allem, was du bist, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, schreibt der Luther, Hoffnung für alle, sagt, mit ganzer Hingabe, mit allem Verstand, also wirklich mit allem, 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 was du bist. Gehen wir doch zurück und setzen alles auf die Beziehung. Gehen wir weg von den To-Dos und sagen, die Beziehung, ich will meinen Gott kennenlernen. Das ist wirklich, das Buch schreit danach und sagt, lern mich kennen. Lern mich kennen, lern kennen, wie ich funktioniere, wie ich tick, was mir auf dem Herzen ist und dann sprudelt es über, wie Susi heute übergesprudelt ist und der Marcel heute, weil du einfach begeistert wirst von deinem Gott. wo du einfach nur staunen kannst. Ich glaube, dann wird unser Leben auch viel spannender, als wir es bis jetzt vielleicht mal haben, weil Gott einfach immer wieder neue Ideen hat. Er funktioniert fast nie zweimal gleich, wie er davor funktioniert hat. Und deswegen bin ich immer wieder zurück zu ihm. Es gibt nicht einen Punkt, wo du es verstanden hast und denkst, ah ja, genau, und dann kann ich für Gott weggehen, dann kann ich es selber machen, sondern er ist immer wieder neu. Und ich lade euch wirklich ein, gehen wir zurück in die Beziehung und sagen mal, du allein bist unser Gott, bete dich allein an und zu dir wollen wir in Beziehung.